sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Wenn man an das Abitur denkt, fallen einem viele Aspekte und Geschichten ein. Höchster deutscher Schulabschluss, Abi-Streich, Studienberechtigung, Prüfungsstress, Gymnasium. Ich vermute, jeder verbindet damit irgendetwas und das Abitur ist auch ständig Gegenstand vielfältiger Diskussionen. Sei es, wenn es um die Vergleichbarkeit geht oder um die Frage, ob es 8 oder 9 Jahre am Gymnasium bis zum Abitur brauchen sollte. Wo steht das Abitur heute? Und wie kann man es erreichen? Und was für Veränderungen sind zu erwarten? Das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dr. Marco Neumann. Er hat sich immer wieder im Rahmen von Evaluationen, wissenschaftlichen Begleitungen und Forschungsarbeiten mit diesen Fragen befasst. Mein Name ist Philipp Stürm und ich bin gespannt auf seine Erläuterungen. Hallo Marco.
Ja, hallo Philipp.
Ja, lass uns doch mal gleich mal mit so einem persönlichen Rückblick starten. Was fällt dir denn so spontan ein, wenn du an dein Abitur zurückdenkst?
Also da fällt mir eine Situation direkt ein. In meiner schriftlichen Physikprüfung, im Physikleistungskurs damals, da muss meine Lehrerin erkannt haben, dass ich da an einer Stelle ein bisschen unsicher gewesen bin. Hat sie wahrscheinlich an meinem Blick erkannt, ist an meinem Tisch vorbeigekommen und hat mir dann durch ein kurzes Nicken dann nach Blick auf meinem Zettel bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das hat mir damals doch recht weitergeholfen. Also eigentlich eine ganz gute Erinnerung.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich eher nett. Also wenn ich so an mein Abitur zurückdenke, was fällt mir da ein? Ich weiß, dass nach meiner Lateinprüfung und dem Durchgehen eben meiner Arbeit, dass mir mein Lehrer dann signalisiert hat, dass er doch eher unzufrieden war, weil ich doch einige leichte Fehler gemacht hätte, die man vermeiden hätte können. Ja, es war dann aber letztlich irgendwie eine 2- und ich war eigentlich sehr zufrieden mit dieser Note zu dem Zeitpunkt. So gehen halt die Perspektiven dann auseinander.
Ja.
Naja, ich war jedenfalls froh, dass ich es hinter mir hatte, das weiß ich noch.
Ja, ich glaube, das sind dann wohl alle, ne?
Ja, ganz sicher. Dann bleiben wir doch gleich mal beim sozusagen historischen Vergleich. War denn das Abitur früher eigentlich schwerer? Also das vermuten zumindest immer viele, wenn sie sich so diese mittelfristige Notenentwicklung betrachten.
Ja, das ist ja wirklich ein vielfaches Thema und die Frage zielt ja letztlich darauf ab, ob man heute eigentlich leichter zu guten Abiturnoten kommt. Und das ist aus Forschungssicht gar nicht so einfach zu sagen. Was wir in jedem Falle gut sehen können, was auch sicher ist, ist, dass die Abiturdurchschnittsnoten in den vergangenen beiden Jahrzehnten stetig besser geworden sind. In manchen Bundesländern mehr, in manchen etwas weniger. Es gibt auch immer mehr Einser-Abiture und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran kann das liegen? Sind die Aufgabenstellungen immer leichter geworden? Wird vielleicht milder bewertet heutzutage? Oder sind letztlich vielleicht sogar die Leistungen der Abiturientinnen wirklich besser geworden? Und das können wir leider nur schlecht beurteilen, denn über das tatsächliche Kompetenzniveau von unseren Abiturienten wissen wir wirklich nur sehr wenig. Wir kennen ja die vielen Schulleistungsstudien, zum Beispiel PISA, IGLU oder TIMSS. Da werden aber immer nur Schüler aus der Grundschule oder aus der Sekundarstufe 1 getestet und befragt. Aber für Abiturienten gibt es das in dem Ausmaß gar nicht, sodass wir also auch gar nicht viel zu belastbaren Aussagen letzten Endes sagen können, wie sich das Verhältnis von Abiturnoten und tatsächlichen Kompetenzen über die Zeit entwickelt hat. Aber manchmal muss man auch gar nicht so weit zurückschauen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Corona-Pandemie nehmen. Hier können wir aufgrund einer breiten Datenlage recht sicher sagen, dass eigentlich wohl hier für alle Altersstufen Leistungsrückgänge jetzt stattgefunden haben. Aber die Abiturgesamtnoten, die sind jedoch besser geworden, der Schülerinnen und Schüler in den Corona-Jahrgängen. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz besondere Situation und man muss schauen, wie sich das jetzt dann in den kommenden Jahren weiter einpendeln wird.
Naja, aber muss schon sagen, das ist natürlich auch irgendwie ein deutlicher Hinweis, wo wir stehen. Die Notenentwicklung ist ja so das eine. Was aber ebenso auffällt, ist, dass immer mehr junge Menschen das Abitur machen, oder? Ist das nicht so?
Ja, das ist so und das ist natürlich auch grundlegend, finde ich, erstmal erfreulich, wenn mehr Schülerinnen und Schüler zu hohen Schulabschlüssen kommen. Seit Beginn der 90er Jahre haben wir so fast eine Verdopplung der Abiturientenquote und allein in den Jahren von 2006 bis 2022 ist der Anteil an AbiturientInnen von rund 30 nochmal auf fast 40% angestiegen. Allerdings, und dies ist dann doch auch ein bisschen erstaunlich, ist in diesem Zeitraum auch die Abiturgesamtnote in Deutschland von 2,53 auf 2,28 angestiegen, also beziehungsweise gefallen. In dem Fall meint es aber besser geworden natürlich. Mhm. Also deutlich mehr Abiturientinnen haben bessere Abiturnoten. Und da kann man natürlich schon mal jetzt etwas skeptisch sein, gerade wenn man auch auf die generellen Entwicklungstrends in den großen Schulleistungsstudien der letzten Jahre schaut, wo es ja doch eher nach unten gegangen ist. Und naja, dazu passt auch, dass die Hochschulen immer wieder über eine unzureichende Vorbildung vieler Studierender klagen, aber auch viele Betriebe, denn natürlich fangen auch viele Abiturientinnen eine Ausbildung an. Und man muss aber auch sagen, diese Klagen von Hochschulen und Ausbildungsbetrieben, die ja, gibt es jetzt nicht nur in den letzten 10, 20 Jahren, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange.
Also sicherlich ist dann so ein fallendes Kompetenzniveau, das wäre die Kehrseite der Medaille. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist doch der Trend zum Abitur erstmal positiv zu bewerten, oder?
Ja, auf der Habenseite stehen natürlich erstmal größere Zahlen von Schülerinnen und Schülern mit hohen Abschlüssen, denen mit dem Abitur ja vor allem der Weg auch an die Hochschulen und Universitäten offen steht. Und das Besondere am deutschen Abitur ist ja dabei, dass man damit zumindest formal zum Studium aller Studienfächer an allen Hochschulen und Universitäten des Landes berechtigt ist. Es kommt dann natürlich immer noch mal darauf an, dass auch genügend Studienplätze vorhanden sind. Und so zwischen 70% und 80% der Abiturienten nehmen entweder direkt nach dem Abi oder in den Jahren danach ein Hochschulstudium auf. Und für den stetig zunehmenden Bedarf an gut ausgebildetem Nachwuchs ist das natürlich erstmal eine gute Nachricht. Und auch für die Studierenden selber, denn nach wie vor gilt, dass die Erwerbs- und vor allem auch die späteren Einkommenschancen mit Studium nochmal deutlich besser sind als ohne. Natürlich immer bezogen auf den Durchschnitt. Und hier ist ganz interessant, erst vor wenigen Tagen wurde dazu auch eine neue bildungsökonomische Studie veröffentlicht, die für Deutschland zu dem Schluss kommt, dass Personen mit Abitur später im Durchschnitt ja 42% mehr Einkommen haben. Und das ist natürlich schon recht beträchtlich.
Das klingt in der Tat jetzt erstmal gut. Also im Outcome haben die Leute auch wirklich etwas davon, wenn sie Abitur machen. Aber es gibt ja auch einiges an Kritik. Also mancherorts wird ja schon sehr reißerisch und immer vom Akademisierungswahn gesprochen. Wie ist das einzuordnen?
Ja, also wie gesagt, der Hochschulabschluss, der bringt nach wie vor viele Vorteile mit sich, aber das sollte jetzt keineswegs dazu verleiten, darin den einzig erstrebenswerten Abschluss oder Weg zu sehen. Ganz im Gegenteil, also auch über eine berufliche Ausbildung stehen ja viele lukrative Möglichkeiten für die weitere Erwerbslaufbahn offen. Und in dieser Hinsicht gibt es aktuell also auch ein breites Umdenken. Also dass jetzt alle zum Abitur, alle an die Universität müssen, dem ist schon lange nicht mehr so. Und andererseits ist es natürlich aktuell so, dass durch den Fachkräftemangel auch die Betriebe noch mal mehr gefordert sind, für attraktive Ausbildungs- und Beschäftigungsbedingungen zu sorgen. Also auch hinsichtlich Bezahlung oder Flexibilisierungsmöglichkeiten von Arbeitszeit und Arbeitsort zu sorgen. Ja, damit sie eben genug Schülerinnen und Schüler dann auch nach dem Abitur dort anziehen, die jetzt eben dann nicht direkt an die Uni oder an eine Hochschule zum Studieren möchten.
Aber gelingt das denn? Also man hört doch immer wieder, wie schwer es geworden ist, BewerberInnen für die Berufsausbildung zu finden.
Ja, die Ausbildungsbetriebe klagen da ja auch massiv drüber. Man muss aber auch herausstellen, dass dieser scheinbar ungebrochene Trend zu immer höheren Studierendenanteilen bereits seit einigen Jahren stagniert. Der stärkste Anstieg in den Studienanfängerquoten, der fand in den Jahren 2006 bis 2011 statt. Und in diesem recht kurzen Zeitraum, da stieg die Quote der Studienanfänger von 36 auf 56% eines Jahres. Also wirklich ein massiver Anstieg. Und seither bewegt sich dieser Anteil aber auf einem recht hohen Niveau, in einer Spanne von 56% bis 58%. Also der Anstieg da scheint erstmal gestoppt. Ein hohes Niveau ist es aber natürlich nach wie vor. Und
absolut.
Genau, deshalb ist es jetzt eben wichtig, in dieser Situation der Fachkräfteknappheit, dass man eben aus den Schülerinnen und Schülern, die da sind, dass man da möglichst alle auf ein hinreichendes Leistungsniveau auch für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung bringt. Die Betriebe klagen ja oftmals, dass sie mit den BewerberInnen ja mal nichts anfangen können, dass sie nicht mehr vernünftig rechnen, nicht vernünftig schreiben können, dass es auch an sozialen, an motivationalen Kompetenzen mangelt. Und da muss man natürlich schauen, dass man dort aus den Schülerinnen und Schülern, die da sind, dass man sie bestmöglich befähigt, dann auch für die berufliche Ausbildung dann fit zu sein.
Hier klingt aber schon auch nochmal durch, was du ja auch schon erwähnt hattest, dass es gewisse Zweifel gibt, ob dieses Kompetenzniveau bei den Abiturientinnen derzeit erreicht wird und dass man da schon auch Änderungen anstreben sollte. Sehe ich das richtig?
Ja, also auf jeden Fall. Das gilt einerseits für die Abiturienten, aber dann auch für die Schülerinnen und Schüler insgesamt. Also es sind ja weniger die Schülerinnen und Schüler beispielsweise am Gymnasium, wo es jetzt an grundlegenden Kompetenzen fehlt. Das sind dann eher Schülerinnen und Schüler an den anderen Schulformen. Aber natürlich erwarten Betriebe und auch Universitäten von den Kompetenzen von Abiturienten auch nochmal, und das ja auch zu Recht, ein deutlich höheres Niveau. Und auch dort gibt es aber eben vielfach Klagen, dass das Niveau nicht ausreicht. Und zum Teil wissen wir auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass doch auch eine Reihe von Schülerinnen und Schülern mit Abitur die Leistungserwartungen einfach nicht erreichen.
Gut, dann schauen wir uns vielleicht auch nochmal an, was denn so die Attraktivität des Abiturs ausmacht über diesen Zugang zur Hochschulbildung hinaus. Gibt es da noch andere Punkte, die man erwähnen könnte?
Ja, also einerseits ist es eben der Blick auf das Studium und daneben aber dann auch ist zu beachten, dass viele Abiturienten eben auch eine Ausbildung aufnehmen. Und man muss eben auch sagen, dass in vielen Ausbildungsberufen, also ich selbst war in meinem früheren Leben mal Bankkaufmann, habe da also eine Ausbildung gemacht und da waren wir eigentlich nur Abiturienten, die da eingestellt wurden. Und das ist ja schon eine ganze Zeit lang her. Also auch in vielen Ausbildungsberufen ist das Abitur zur Standardvoraussetzung geworden. Und dann hat das Abitur aber ja auch nochmal vielleicht was mit Status und Ansehen zu tun, wobei man sagen muss, dass das früher nochmal ganz anders gewesen ist. Da hatte das, also das Abitur war einem exklusiveren Kreis, so kann man vielleicht sagen, ja eher vorbehalten, eine Art Elite, wenn jetzt nur 5, 6 oder 7% eines Jahrgangs das Abitur dort abgelegt haben. Und das hat sich eben deutlich verändert, machen aus allen sozialen Schichten in größerem Umfang dort Schülerinnen und Schüler Abitur. Es gibt nach wie vor Ungleichheiten, das muss man ganz klar auch herausstellen. Aber insgesamt hat doch da schon eine erhebliche Öffnung stattgefunden, sodass das Abitur weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Abschluss ist, aber jetzt nichts mehr mit einem Abschluss für eine Elite zu tun hat, sondern man könnte auch sagen, dass es eine Art Hauptschulabschluss ist, dass also der größte Teil, also es gibt Städte oder auch in den Stadtstaaten ist das teilweise so, dass dort der größte Teil der Schülerinnen und Schüler also mit dem Abitur die Schule verlässt und man deshalb sagen könnte, eigentlich ist es sowas wie der Hauptschulabschluss, weil die meisten Leute das Abitur machen.
Ob das jeder so bezeichnen würde, mal gucken. Ja. Das Abitur als Hauptschulabschluss würde bestimmt Diskussionen hervorrufen. Aber ich finde den Punkt mit der sozialen Öffnung ganz, ganz wichtig. Jetzt gerade hier in Deutschland, wo man ja immer wieder nachgewiesen bekommt, dass der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bildungskarrieren ja nach wie vor sehr hoch ist. Wenn wir uns jetzt diese Öffnung anschauen, welche Wege führen denn inzwischen alle zum Abitur? Geläufig war ja lange Zeit vor allem das Gymnasium.
Ja, das ist so und da hat sich jetzt aber in den letzten Jahrzehnten einiges getan und es ist wirklich so, in der ja über 200-jährigen Geschichte des Abiturs führte der Weg dahin lange Zeit quasi ausschließlich über das Gymnasium und das hat sich jetzt doch relativiert, zum Teil sehr stark relativiert und ja, inzwischen ist es so, dass etwa 70% der Abiturientinnen aus einem allgemeinbildenden Gymnasium kommen und viele erwerben das Abitur daneben aber auch an anderen Schulformen. Also zum Beispiel Gesamtschulen oder beruflichen Gymnasien, die dann erst nach der 10. Klasse beginnen vielfach. Und das hat auch nochmal dazu geführt, dass der in Deutschland ja frühe Übergang ans Gymnasium, also in den meisten Bundesländern gehen ja die Kinder nach der 4. Klasse eben auf das Gymnasium über und dass dieser frühe Übergang nicht mehr festlegt, mit welchem Abschluss das Kind später mal die Schule verlässt. Und wie gesagt, dass eben auch vielfach Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler aus ja, sozial weniger privilegierten Familien dort nochmal die Möglichkeit nutzen, auch das Abitur zu erwerben.
Ja, in diesem Zusammenhang, also zumindest gerade für das Gymnasium, ist ja auch für Eltern sehr interessant, ob man 8 oder 9 Jahre am Gymnasium bis zum Abitur braucht, bekannt als G8 oder G9. Ist ja viel diskutiert. Denn eigentlich war ja mal angedacht, dass auch in Westdeutschland alle Bundesländer auf das G8-Gymnasium umsteigen sollten. Aber das ist ja nicht mehr so ganz aktuell, oder? Wie ist denn da der Stand und wie beurteilst du das?
Ja, also das ist wirklich schon recht kurios zu sehen, was hier in den vergangenen 20, 25 Jahren gelaufen ist, vor allen Dingen auch auf bildungspolitischer Ebene. Und ja, anders als in den ostdeutschen Ländern, wo das 12-jährige Abitur ja eine lange Tradition hat, haben in den westdeutschen Bundesländern so ab dem Jahr 2000 zunächst nach und nach alle auf das 12-jährige Abitur bzw. das 8-jährige Gymnasium oder wie du schon gesagt hast, das G8-Gymnasium umgestellt. Die politische Begründung dafür war, jetzt mal etwas zugespitzt formuliert, dass man die jungen Heranwachsenden früher in Ausbildung, Studium oder ja, Lohn und Brot bekommen möchte, um damit auch international anschlussfähiger zu sein, wo eben die Ausbildungszeiten doch oftmals ein bisschen kürzer sind. Dann ist diese Umstellung auch in fast allen Bundesländern erfolgt nach und nach, aber eben leider doch auch vielfach überstürzt und unzureichend vorbereitet. Und dann wurden schnell Klagen dann von Überlastung, von langen Schultagen, Stress und wenig Freizeit laut, also sowohl von Schülern, aber insbesondere auch von Eltern. Und interessant ist, dass die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen zwischen G8 und G9 AbiturientInnen eigentlich, das ja, wenn man dort sich die Schülerinnen und Schüler anschaut, mit welchen Leistungen schneiden sie ab und so weiter, dass dort eigentlich klar die Gemeinsamkeiten überwiegen. Es gibt zum Teil wirklich auch wissenschaftlich belastbare Hinweise, dass am 8-jährigen Gymnasium zum Teil größerer Stress und auch weniger Zeit zur Regeneration da sind. Die Unterschiede waren aber jetzt nicht so groß, wie es vielleicht die öffentliche Debatte ja, vermuten ließe. Gleichwohl sind diese Klagen jetzt auch insbesondere von den Elternverbänden nicht verstummt und in den meisten westdeutschen Ländern haben wieder ja, oder die haben wieder das 9-jährige Gymnasium oder das Abitur nach 13 Jahren eingeführt. Und aktuell gibt es dazu auch Debatten in Baden-Württemberg und Bayern. Und auch hier scheint die Wiedereinführung von G9 jetzt, glaube ich, wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Und all das, da muss man sich ja darüber klar sein, das ist alles ein Riesenaufwand, der auch viel Geld kostet. Ne? Also hier könnte man ja wirklich sagen, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und dann sind aber auch Aspekte zu beachten, so dass jetzt auch erstmal für diesen Umstellungsjahrgang dann für ein Schuljahr auch keine AbiturientInnen da sein werden, die Schule verlassen. Und das stellt natürlich dann auch Betriebe und Universitäten wieder vor Herausforderungen. Also da schaue ich doch mit einer gewissen Skepsis drauf, ob das jetzt so die richtigen Ansatzpunkte sind oder ob wir nicht im Schul- und Bildungssystem da doch auch andere Baustellen hätten, die ein bisschen drängender wären.
Andere Baustellen gibt es bestimmt. Und ich meine, man muss dann ja wirklich auch konstatieren, dass es ein aufwendiges Hin und Her war, was eigentlich nichts gebracht hat, was natürlich zu bedauern ist. Wie ist das denn in Ostdeutschland oder in anderen vergleichbaren Nachbarländern?
Ja, also es ist schon so, dass der Weg in 13 Jahren zum Abitur, das gibt es nur noch in relativ wenigen anderen Ländern. Und in Ostdeutschland hat ja, wie gesagt, das 12-jährige Abitur lange Tradition. Und da ist diese Debatte um G8, G9 durchaus auch mal hier und da zu vernehmen gewesen, aber wirklich nur sehr abgeschwächt. Und insgesamt läuft das 8-jährige Gymnasium dort recht geräuschlos, könnte man sagen. Und das sagt halt auch viel so über gewohnte Traditionen und auch Beharrungstendenzen von Bildungssystemen aus, dass man auch nicht einfach mal einen Hebel schnell umlegen kann und dann läuft alles ganz anders. Das ist schon wirklich ein Kuriosum, dass das in den ostdeutschen Bundesländern ganz, ganz normal vonstatten zu gehen scheint und in den westdeutschen Ländern dort so viel Trubel drüber gemacht wird.
Ja, bei allen Fragen von Bildung sind halt wirklich viele beteiligt und viele reden auch mit und üben Einfluss aus. Das sind nie einfache Veränderungen, die dort stattfinden. Das ist eigentlich alles immer viel diskutiert, so kennt man das zumindest. Jetzt gucken wir doch vielleicht ganz konkret nochmal auf diese eigentliche Abiturprüfung, über die wir ja auch in eigener Erinnerung am Anfang schon gesprochen haben. Was fließt denn heutzutage alles in die Abiturnote mit ein?
Ja, also das ist mal so mal ganz runtergebrochen, sind es eigentlich zwei Komponenten. Also eine große Komponente, das sind die Kursergebnisse aus den letzten 4 Schulhalbjahren der Oberstufe, aus der sogenannten Qualifikationsphase, also die letzten beiden Schuljahre. Diese Kursergebnisse, also was dort an Klausuren einfließt, an mündlichen Ergebnissen und so weiter, die machen 2/3 der gesamten Abiturnote aus. Und dann gibt es noch die Abiturprüfungen. Das sind, die werden so in 4 bis 5 Fächern werden die durchgeführt. Das kann sich auch nochmal je nach Bundesland unterscheiden. Und die Prüfungsergebnisse, also 3 Prüfungen sind schriftlich dort durchzuführen. Und diese Prüfungsergebnisse, die machen 1/3 dann nochmal der Abiturgesamtnote aus. Und genau, mit dieser Gewichtung 2/3 Kursergebnisse, 1/3 Abiturprüfung, daraus resultiert dann das Gesamtergebnis.
Ja, das erinnert mich auch schon noch an die Umstände, wie das bei mir war, auch wenn das noch im vorigen Jahrtausend war. Aber ich glaube, es funktionierte damals schon sehr ähnlich. Wie ist denn die Vergleichbarkeit? Das ist ja immer wieder ein großes Thema. Ich habe zum Beispiel Abitur in Hessen gemacht und ich kann mich gut erinnern, dass es damals schon immer wieder hieß, das sei nicht so viel wert wie, sagen wir mal, ein bayerisches Abitur. Ist das denn heute auch noch so? Und wie unterschiedlich sind die Abituranforderungen und Abläufe dann genau?
Ja, da machst du natürlich jetzt nochmal ein Fass auf, wirklich. Da gibt es schon durchaus relevante Unterschiede. Und man kann sagen, einmal organisatorischer Natur, wenn ich jetzt hier mal ein Beispiel rausgreife, die sogenannten Leistungskurse oder Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau. In manchen Ländern ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler nur 2 Leistungskurse besuchen, die sie dann jeweils 5-stündig belegen. Also das ist zum Beispiel auch in Hessen der Fall, 2 Leistungskurse. Und in anderen, da belegen die Schülerinnen und Schüler bis zu 5 oder teilweise sogar 6 Leistungskurse und dann mit einem Umfang von 4 Wochenstunden. Und naja, das kann sich natürlich schon auch in Leistungsunterschieden zwischen den Schülerinnen und Schülern niederschlagen. Gleichzeitig hat man aber auch bei mehr Leistungskursen auch aufgrund der begrenzten Stundenzahlen dann wiederum weniger Wahlmöglichkeiten für andere Fächer. Also da gibt es einerseits Ausgestaltungsmerkmale. Und eine andere Diskussion, die bezieht sich so eher auf das generelle Anforderungsniveau im Unterricht. Also etwa bei der Stoffvermittlung oder auch bei Klausuren, die geschrieben werden und bei der Leistungsbewertung, generell Leistungskontrollen. Und ja, da gibt es natürlich viele Annahmen und Vorurteile über Unterschiede zwischen den Ländern. Wo ist es schwieriger, wo ist es leichter, zu guten Noten zum Abitur zu kommen? Das ist aber bisher wissenschaftlich nur recht wenig untersucht, insbesondere für das Abitur. Ich will aber hier mal eine Untersuchung rausgreifen, wo wir doch recht eindrückliche Ergebnisse dort erzielen konnten. Da wurden Abiturienten aus Hamburg und Baden-Württemberg miteinander verglichen. Und man hat dort einerseits mal angeschaut, welche Ergebnisse erzielen die Abiturienten in einem standardisierten Test, wie war es ein Mathematiktest. Und dann hat man mal ins Zeugnis geschaut, welche Abiturnoten stehen denn im Zeugnis. Und da haben wir Folgendes festgestellt, die Abiturientinnen aus Baden-Württemberg, die waren also in ihren standardisierten Testleistungen deutlich besser. Das entsprach also wirklich so 1 bis 1,5 Schuljahren. Das ist also massive Unterschiede dort in den Leistungen gewesen. Hat man dann aber ins Abiturzeugnis geschaut, standen dort im Mittel die gleichen Mathematiknoten drin. Und das sind natürlich schon mal recht deutliche Hinweise auf unterschiedliche Anforderungs- und auch Bewertungsmaßstäbe, die es da zwischen den Ländern gibt. Aber lass mich das noch kurz ergänzen. Interessant war auch, dass wir hier in Englisch ein anderes Befundmuster gefunden haben. Dort waren also kaum Unterschiede in den Leistungen. In den Spitzenleistungen waren sogar die Hamburger Abiturientinnen hier vorne. Und auch die Leistungen, die Noten, die waren hier also auch vergleichbar. Also man muss das immer alles sehr differenziert betrachten, auch von Fach zu Fach, und darf da jetzt auch keine vorschnellen Pauschalurteile fällen.
Ja, pauschal wollen wir das auch nicht verurteilen. Aber du hast ja schon beschrieben, dass es ja unterschiedliche Anforderungen gibt, unterschiedliche auch Konstruktionen, wie das Abitur aufgebaut ist. Irgendwo klingt das für mich trotzdem ungerecht, oder? Denn von der Abiturnote hängt doch heutzutage noch viel mehr ab als früher. Ich sag mal Stichwort Numerus Clausus.
Ja, also da wird man prinzipiell auch von ausgehen müssen, dass es eben nicht unerhebliche Unterschiede in der Ausgestaltung des Abiturs gibt. Das ist wohl kaum von der Hand zu weisen, von Land zu Land. Und wenn es jetzt eben um knappe Studienplätze geht und Abiturienten hier unterschiedliche Hürden haben, um zu guten Abiturnoten zu kommen, dann ja, geht das durchaus mit ungleichen Chancen einher. Was mir hier wichtig wäre, ist aber zu sagen, dass das jetzt nicht nur für Abiturienten aus unterschiedlichen Bundesländern gilt, sondern letztlich auch von Schule zu Schule und ein Stück weit ja auch von Lehrkraft zu Lehrkraft auch unterschiedliche Anforderungen und Bedingungen da sind. Also auch eine völlige Vergleichbarkeit von Noten ist auch eine Illusion. Das kriegt man dann wirklich kaum hin. Man muss halt versuchen, diese Unterschiede einigermaßen in den Griff zu bekommen. Aber ein Stück weit auch Unvergleichbarkeit wird man aushalten möchten, weil eben doch ja auch die Bedingungen der Schülerinnen und Schüler sehr, sehr unterschiedlich sind. Und von daher sollte man also auch hier ein bisschen Entspannung reinbekommen.
Das verstehe ich. Also ich meine, natürlich ist es klar, dass das komplett gleiche Bildungschancen, das wird man wahrscheinlich nie erreichen, aber es geht irgendwo immer um die Annäherung. Und genau vor dem Hintergrund sind ja jetzt auch Änderungen beim Abitur geplant. Von diesem ja immer wieder gerne geforderten Zentralabitur sind wir noch, glaube ich, relativ weit entfernt. Aber das Abitur soll schon einheitlicher und damit vergleichbarer werden, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und dazu wurden die Länder beispielsweise auch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aufgefordert, für mehr Vergleichbarkeit zu sorgen. Und so wurde jetzt im letzten Jahr beispielsweise beschlossen, dass diese angesprochene Leistungskursthematik, auf die ich vorhin kurz eingegangen bin, dass das also angeglichen werden soll. Und jetzt für den Abiturjahrgang 2030, ist also noch ein bisschen hin, aber die gehen ja jetzt auf jeden Fall auch schon zur Schule und besuchen das Gymnasium oder eine andere Schulform, dass da der Korridor für diese Leistungskurse auf 2 bis maximal 3 Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau eingeschränkt werden soll. Also dass dort eine höhere Vergleichbarkeit ist, also keine Schwankungsbreite mehr zwischen 2, 4, 5 und 6 Leistungskursen. Und zudem soll einheitlicher auch geregelt werden, wie viele Kursergebnisse auch in die Gesamtabiturnote einzubringen sind oder umgekehrt, wie viele Ergebnisse gestrichen werden können. Man kann ja auch schlechte Kursergebnisse dort rausstreichen in manchen Ländern. Einfach nur mal, um hier zwei Beispiele zu nennen. Und ein anderer Ansatzpunkt sind dann die sogenannten Bildungsstandards, die schon vor vielen Jahren eingeführt wurden, also vor 7, 8 Jahren eingeführt wurden, für die allgemeine Hochschulreife, die auch für mehr Vergleichbarkeit sorgen sollen. Darin ist also festgeschrieben, was die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Fächern, also insbesondere in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und den Naturwissenschaften, auf welchem Niveau dort können sollen. Und ganz interessant ist, dass es dort jetzt über die Jahre auch die Entwicklung eines sogenannten Aufgabenpools für Prüfungsaufgaben gab. Und aus diesem Aufgabenpool, da können sich die Länder jetzt bedienen quasi und müssen jetzt etwa die Hälfte oder die müssen mindestens die Hälfte ihrer Prüfungsaufgaben, die sie in ihrem Land einsetzen wollen, aus diesem Pool heraus beziehen. Also man kommt da so ein Stück weit in Richtung eines Zentralabiturs, wirklich nur eine gewisse Annäherung, die jetzt da ist. Das sind, so würde ich es insgesamt generell einschätzen, immer vielleicht alles erstmal nur kleine Schritte, aber ja, wenn man mal die Diskussionen und die Entwicklung sich genauer anschaut, dann hätte man das vielleicht vor 30, 40 Jahren in der Form auch nicht für möglich gehalten, dass sich die Länder jetzt doch auf so viele Standards und auch vereinheitlichende Tendenzen dort einigen. Also das sollte man jetzt auch nicht zu gering schätzen.
Mhm. Also kleine Schritte, das so nennen wir es doch mal. Es stehen also Veränderungen durchaus an. Aber denken wir trotzdem ruhig noch mal ein bisschen weiter. Du hast ja nun ganz viel zur Entwicklung und zur Qualität des Abiturs geforscht. Wenn du dir wenige zentrale Anpassungen wünschen könntest, welche wären das aus deiner fachkundigen Sicht?
Ja, also was ich mir wünschen würde jetzt für die Ausgestaltung der Oberstufe wäre, dass dort bei allen Standardisierungs- und Vergleichbarkeitstendenzen immer darauf geachtet wird, dass genug Freiräume da sind, auch für besondere Lernformen, also wo fächerübergreifendes Lernen praktiziert wird, wo also projektartige Lernformen dort umgesetzt werden, wo die Schülerinnen und Schüler dort gemeinsam in Gruppen an interessanten Themen arbeiten und diese aus vielen verschiedenen inhaltlichen Perspektiven heraus dann bearbeiten, also beispielsweise aus einer naturwissenschaftlichen, aus einer historischen, aus einer gesellschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive und das Ganze dann zusammentragen. Das, denke ich, sind zeitgemäße Ansätze, wo man auf jeden Fall schauen muss, dass man die möglichst gut kultiviert bekommt. Und wenn ich noch einen zweiten Wunsch äußern dürfte, das wäre jetzt ein Wunsch aus meiner Rolle als empirischer Bildungsforscher. Hier würde ich mir doch wünschen, dass die Länder den Schritt gehen und die vereinbarten Bildungsstandards beim Abitur, die es gibt und was ja wie gesagt auch erstmal schon mal ein schöner Schritt ist, dass man jetzt den nächsten Schritt geht und sagt, jetzt möchten wir aber auch wissen, inwieweit werden denn diese Standards auch erreicht. Und das ist ein Unterschied beispielsweise zu Bildungsstandards, die wir für die Grundschule oder auch für die Sekundarstufe 1 haben. Da gibt es also regelmäßig umfassende Untersuchungen auch zu den tatsächlichen Leistungsständen der Schülerinnen und Schüler. Für das Abitur gibt es das nicht. Und ja, ich wäre also dafür, diesen Hebel umzulegen und in diese Richtung zu gehen, einfach weil wir dann noch viel mehr wüssten, wo stehen unsere Abiturienten und wo können wir ansetzen, um sie halt möglichst gut auch ja, für ihre Zukunft und für unsere Zukunft der Gesellschaft insgesamt aber auch vorzubereiten.
Ja, spätestens jetzt habe ich das Gefühl, wir müssen zu dem Thema in ein paar Jahren nochmal sprechen. Dann kann man bewerten oder schauen, ob wirklich Hebel, wie du dir das vorgestellt hast, umgelegt worden. Dann hat vielleicht auch meine Tochter schon Abitur gemacht. Das dauert zwar noch ein paar Jahre, könnte aber dann Wirklichkeit geworden sein. Und ich kann von ihren Erfahrungen berichten. Dann möchte ich jetzt an dieser Stelle erstmal Danke sagen für die genaue Übersicht und für die vielen spannenden Infos.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und genau, gerne auf ein nächstes Mal.